So, herzlich willkommen bei Nachgefragt, meinem 14-tägigen Facebook-Online-Gespräch, an dem ihr euch gerne auch beteiligen könnt. Bei mir ist heute Jules El-Khatib. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Hi, Jules ist Landessprecher der Linken und ich habe ihn eingeladen, weil wir ja am Wochenende unsere LandesvertreterInnenversammlung überwiegend im Netz, aber ansonsten auch in Mülheim an der Ruhr hatten und da eine Liste für die Landtagswahl im Mai aufgestellt haben. Und ich habe mir gedacht, das ist jetzt noch ganz frisch, die Eindrücke. Und wir können uns ein bisschen darüber unterhalten, was will die Linke bei der Landtagswahl erreichen, wie erreichen wir das, was sind die Themen, die uns besonders bewegen. Und naja, auch sonst können wir eigentlich über alles reden, was euch hier interessiert. Ich muss gerade noch mal eine Geschichte erzählen. Ich habe mich gerade ein bisschen kaputt gelacht. Auf Twitter schreibt da so ein AfDler, bei der Bundespräsidentenwahl müssen wir uns testen lassen, ausschließlich in eigens eingerichteten Teststrecken. Kürzlich wollte mir im Bundestag jemand ein Stäbchen schmerzhaft tief in die Nase einführen. Das werde ich jedoch verweigern und mir vorbehalten, die Wahl anzufechten. Es reicht. Da habe ich mir gedacht, meine Güte, die Jungs tun sonst immer so zäh wie Kruppstahl hart wie Kruppstahl und zäh wie Leder. Und wenn man von ihnen verlangt, dass sie das machen sollen, was alle Beschäftigten an Millionen von Arbeitsplätzen zweimal die Woche mindestens über sich ergehen lassen, was Kinder und Jugendliche in Schulen und Kitas problemlos machen, dann mi und nicht mit mir und aua, aua, da musste ich wirklich ein bisschen lachen, obwohl es echt traurig ist, muss man ja mal so sagen. Ja, das nur so als Fun Fact am Rande. Jules, schön, dass du da bist. Vielleicht erzählst du einfach mal so ein bisschen, was ist denn das Ergebnis der Listenaufstellung vom Samstag und was sind das für Leute, die da gemeinsam mit dir in den Landtag wollen? Du bist ja Teil unseres Spitzenduos, kannst ja gleich auch noch mal was zu sagen, vielleicht euch ein bisschen vorstellen. Aber es sind ja noch eine ganze Reihe spannende, interessante Kandidatinnen und Kandidaten auf der Liste gelandet. Schieß los.
Ja, also zu der AfD, den Tweet habe ich auch gesehen. Ich fand es ehrlich gesagt bezeichnend von Leuten, die sonst immer fordern, man soll vor Bomben und Terror in Syrien nicht flüchten, dass sie weinen, wenn man Wattestäbchen für 15 Sekunden in der Nase hat. Die Härte, die die AfD einfordert, gilt anscheinend für alle außer für sie. Aber auch nicht so überraschend, dass der Master bei den eigenen Leuten dann doch nicht zu gelten scheint. Ja, die Listenaufstellung am Wochenende hat mich total zufriedengestellt. Also ich glaube, das ist die vielseitigste Liste, die wir bisher hatten. Also wir haben drei Kandidatinnen und Kandidaten aus Bewegung. Zum einen haben wir mit Martin Körbel-Landwehr den Personalratsvorsitzenden des Uniklinikums in Düsseldorf und Vorsitzenden des Fachbereichs Gesundheit von Verdi. Martin ist gar kein Parteimitglied, sondern kandidiert bei uns, weil wir in der Gesundheits- und Pflegepolitik das vertreten, was auch er als Personalratsvorsitzender vertritt und will damit ein Zeichen setzen, dass Pflege, gute Gesundheits- und Pflegepolitik zusammen mit der Linken zusammengehört. Dann haben wir mit Kalle Gehrig, auch bekannt als Mietenrebell, wirklich einen der profiliertesten Mietenaktivisten und Aktivisten in NRW auf unserer Liste, der da ganz klar Position bezieht im Interesse der vielen Mieterinnen und Mieter in diesem Bundesland, die ja in der Landesregierung keine Verbündeten haben. Also die macht ja eher Politik für die Wohnungskonzerne und die Immobilienbranche. Und dann, das freut mich auch sehr, haben wir ja das, hat die Klimaliste NRW und Bund zugesagt, uns zu unterstützen, verzichten deswegen auf eine eigenständige Kandidatur in NRW. Ich glaube, alleine das ist eine herausragende Neuigkeit, weil das gab es so ewig nicht mehr, dass eine Partei für eine andere verzichtet hat bei einer Landtagswahl in NRW mit dem Ziel, das soziale und ökologische Profil zu stärken. Ihre ehemalige Spitzenkandidatin Nicolin Grabisch kandidiert auch bei uns auf der Liste, also kandidiert jetzt bei uns auf der Liste. Ich glaube, das ist ein sehr großer Gewinn und es ist eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit, die auch nochmal deutlich zeigt, die Grünen sind nicht die Klimapartei. Und erst recht nicht, wenn es darum geht, sozial oder klimagerechte Politik zu machen. Weil der Klimaschutz der Grünen ist vor allem Klimaschutz der den Konzernen schmeckt. Ansonsten haben wir mit Caro Butterweger eine Armutsforscherin und Expertin für Bildungspolitik auf Platz 1. Ich freue mich sehr, mit ihr zusammen sozusagen das Spitzenduo zu machen. Auf Platz 3 haben wir Nina Eumann, meine Mitlandessprecherin, die vor allem im Bereich Feminismus, im Bereich Arbeit ihre Schwerpunkte setzt. Mit Hans de Kruppe, einen sehr renommierten Anwalt für Gewerkschaftsfragen, für die Fragen von Arbeitsrecht, der viele Beschäftigte auch schon vor Gericht vertreten hat, wenn sie ja, ihre Rechte missbraucht wurden.
Der auch aus der Braunkohleregion kommt, aus dem Rhein-Erft-Kreis. Und da wirklich, muss man sagen, bei der Vernetzung auch von Klimaprotestaktivistie und Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern und kommunalpolitischem Engagement für einen sozial gerechten Ausstieg aus der Braunkohle wirklich auch viel schon Erfahrung gesammelt hat. Ne?
Das auf jeden Fall. Also Hans ist da auch eine personifizierte Verbindung sozusagen von Klima und Sozial. Dann haben wir auf Platz 7 mit Rebecca Kämpfe eine Kandidatin aus einem eher ländlichen Raum, die dort führend dabei war, weil es darum ging, sich für die Umwelt einzusetzen, dass dort kein Industriegebiet entsteht, welches viele ja, Erholungs- und Waldflächen zerstört hätte. Auf Platz 8 ist Kalle Gehrig, auf Platz 9 ist Conny Zwillus-Knöschel, ehemals Personalrätin im Essener Uniklinikum, also noch eine Person mit Erfahrung im Pflegesektor. Auf Platz 10 ist mit Foti Mitglied des Landesintegrationsratsvorstandes, der auch ja, landesweit Schulungen zu Integrationspolitik angeht, der sehr, sehr klar verbindet, wie eine gute ja, Migrations- und Fluchtpolitik aussehen kann. Auf Platz 11 haben wir mit Wiebke Kölner noch jemanden aus dem Bereich der Pflege, die aber gerade oder vor kurzem erst sozusagen die Erfahrung mit der Ausbildung, mit der Umstellung auf Corona nochmal als junge Angestellte durchgemacht hat, also nochmal einen anderen Blickwinkel mit reinbringt. Und auf 12 mit Ulrich Toden haben wir einen Mitglied des GEW-Vorstands in Münster.
Der ist Vorsitzender sogar. Das ist mein Gewerkschaftsboss sozusagen. Ich bin ja auch GEW-Mitglied, weil ich das war die erste Gewerkschaft, die bereit war, mich aufzunehmen, noch als Studentin. Und ich bin ihr bis heute treu geblieben. Und durch irgendwelche Irrungen und Wirrungen gehöre ich immer noch dem Stadtverband Münster an. Und da kann ich sagen, der Ulrich ist mein Gewerkschaftsboss und arbeitet auch als Lehrer bei uns hier im Kreis. Von daher sicher jemand, der sich mit Bildungspolitik und inklusiver Bildung super auskennt und ein großer Gewinn ist.
Das auf jeden Fall. Und gleichzeitig ist er ja auch schon seit sehr, sehr langer Zeit aktiv in queeren Zusammenhängen, setzt sich mit der Thematik auseinander, beschäftigt sich mit den Verbesserungen, die es braucht, auch um Antidiskriminierung im Bereich sexueller Gleichstellung endlich wahr werden zu lassen, wo ja NRW auch hinterherhängt. Also wir haben eine sehr vielseitige Liste und ich bin super froh, dass die Verbindung mit sozialen Bewegungen klappt, aber auch die verschiedenen Teile der Partei Teil dieser Bewegung sind und wir da geeint in den Wahlkampf gehen können.
Ja, klingt alles ziemlich, ziemlich gut. Ich habe gerade schon so unter uns gesagt, naja, mir sind es ein paar zu wenig Westfalen und Westfälinnen so ganz auf dem vorderen Teil der Liste. Aber da müssen wir halt das Ergebnis ein bisschen besser machen. Dann kommt auch Westfalen und das Münsterland mehr zum Zug. Wir haben ja hier aus dem Kreis auch zwei starke Kandidierende, die wir dem Landesverband mit angeboten haben und wo er das Angebot angenommen hat mit Felix Kock auf Platz 14, wieder ein Personalrat aus der Pflege, halt aus der LWL-Klinik hier in Münster, kommunalpolitisch aktiv in Greven und mit unserer Ratsfrau Jenny Kölker aus Recke, die irgendwie da einen großartigen Kommunalwahlkampf hingelegt haben aus dem Stand, das beste Ergebnis im Kreis Steinfurt geholt haben bei der Kommunalwahl 2020. Jenny ist halt auch eine ganz bodenständige, kluge Genossin, die ist Fotografin und jemand, die total stark ist in der Vernetzung mit Vereinen und Initiativen. Also ich bin sehr, sehr, sehr gut zufrieden eigentlich mit dieser Liste. Natürlich kann man an jeder Stelle immer was meckern am Ende, aber ich glaube, insgesamt ist das ein gutes Personalangebot, mit dem wir auch super in den Wahlkampf gehen können. Und ich freue mich da richtig drauf. Ja, du hast so ein bisschen ja schon Themen angesprochen, die mit den Personen verknüpft wären. Aber zunächst mal heißt es ja, die böse 5%-Hürde zu überwinden. Und das bedeutet natürlich jetzt auch unsere Inhalte nach vorne zu kriegen und die Menschen davon zu überzeugen, wofür das eigentlich wichtig ist, dass die Linke in den Landtag kommt. Und da frage ich dich jetzt mal als Teil des Spitzenteams und unseren Landessprecher, kannst du mir kurz und knapp 3 gute Gründe dafür nennen, warum die Linke in den NRW-Landtag zurück muss?
Ja, ich glaube, das lässt sich sehr klar sagen. Zum einen, wer sich dafür einsetzen möchte, dass wir kostenlosen Nahverkehr haben, der kann nur die Linke wählen. SPD und Grüne machen da immer Versprechungen, dass es zumindest nicht teurer wird, aber das ist nicht ausreichend. Wenn wir den Klimawandel auch im Verkehrsbereich ein bisschen was entgegensetzen wollen, dann müssen wir den Nahverkehr allen Menschen zugänglich machen. Dafür stehen wir und das ist für uns auch ein zentrales Anliegen. Das Zweite ist, wir haben es wir merken es ja immer noch während der Corona-Pandemie, die Situation der Beschäftigten in den Krankenhäusern ist schwierig. Es gibt zu wenig Personal, es gibt kaum Entlastung, die Löhne steigen nicht, stattdessen gibt es so ein bisschen Applaus, aber davon kann man sich nicht kaufen und der Stress nimmt auch nicht ab. Wir unterstützen daher bedingungslos den Tarifvertrag Entlastung, den die Gewerkschaft Verdi jetzt anstrebt an den Unikliniken und wollen auch Druck dafür machen, dass es zukünftig in allen Bereichen des Gesundheitssystems Entlastung gibt, dass es Personalbemessungsgrenzen gibt, die wirken, dass es auch Löhne gibt, von denen man leben kann, da die Landesregierung, ja, ich weiß nicht, was sie tut im Gesundheitsbereich, den Pflegekräften zu helfen, ist es aber nicht. Ein paar nette Pressekonferenzen sind dabei, aber abgesehen von Ankündigungen fehlt da jede Tat. Und das dritte, auch sehr zentrale Landesthema, ist die Bildungspolitik. Die SPD hat schon angekündigt, dass sie die Frage des Bildungssystems und der Schulform nicht angehen wird. Also sie haben es zwar im Programm, aber für die nächste Legislatur steht es nicht auf der Tagesordnung. Die Grünen machen sich ja bereit, um mit der CDU auch zu kuscheln. Dass die CDU nichts, aber auch wirklich gar nichts an den Gymnasien antasten wird, ist unbestritten. Und wir sagen ganz klar, wir wollen eine Schule für alle. Wir wollen längeres gemeinsames Lernen. Und wir wollen durch dieses längere gemeinsame Lernen auch dafür sorgen, dass dieses System von Ziffernoten, also dass Kinder schon irgendwie ab der 3. Klasse bewertet werden, und zwar mit einer einzelnen Zahl, statt ihnen ausführlich zu erklären, was gut und was schlecht liegt, dass das abgeschafft wird und dass Hausaufgaben ersetzt werden durch den Ganztag, wo man gemeinsam an den Schulaufgaben arbeitet und das gekoppelt wird mit Musik, Kunst und auch Sport. Also gerade in der Frage der Bildungspolitik sind wir die einzige Partei, die da klar Position bezieht für eine Umstellung.
Okay, das war jetzt nicht so knapp, wie ich das eigentlich erwartet hatte, aber es waren schon mal 3 gute Gründe, warum die Linke in den Landtag gehört. Die spannende Frage ist ja, wie knacken wir die 5%-Hürde? Die 5%-Hürde ist ja, sage ich mal, letztes Mal haben wir die um 8.000 Stimmen oder sowas verfehlt. Das war total deprimierend, weil wir uns wirklich hier alle reingeschmissen haben in diesen Wahlkampf und haben sehr, sehr hart gearbeitet und hatten auch eigentlich immer gute Rückmeldungen von den Wählerinnen und Wählern. Und dann ist das so arschknapp. Also wie schaffen wir das denn, den Wählerinnen und Wählern klarzumachen diesmal? Es kommt echt auf jede Stimme an und es kommt auch auf jedes einzelne Wahllokal an, also keiner kann sagen, irgendwie, das interessiert mich jetzt nicht und das nützt nichts, meine Stimme oder so. Letztes Mal wären es wirklich 8.000 Stimmen gewesen, mehr. Wenn wir die bekommen hätten, hätten uns über die 5%-Hürde gehievt. Da fand ich jetzt übrigens den Coup mit der Klimaliste oder diese Vereinbarung mit der Klimaliste fand ich total super, weil wir sehen ja auch bei den Wahlen immer, dass viele, viele Wählerstimmen verloren gehen, also verloren gehen natürlich nicht ganz, aber eben nicht mehr auf die Zusammensetzung des Parlaments einwirken können, weil die Parteien, für die man stimmen möchte, das eben nicht reicht, über diese Hürde zu springen. Das ist natürlich traurig. Vielleicht sagst du da auch noch mal ein bisschen was zu. Da gab es ja irgendwie so eine Diskussion auf Twitter mit einem Account, der sich Klimaliste Deutschland nennt und der da offensichtlich ordentlich Fake News gestreut hat, was diese Vereinbarung angeht. Also man kann die ja auch im Internet nachlesen, die gibt es auch. Die ist mit der Landes- und Bundesklimaliste abgestimmt. Aber was war denn das für eine Aktion?
Klimaliste ist, als Partei gibt es erst seit dem vergangenen Jahr und die hat sich gebildet in Zusammensetzung verschiedener Klimalisten, die auf lokaler Ebene tätig waren und verschiedener Aktivistinnen und Aktivisten aus dem For-Future-Spektrum. Der Twitter-Account Klimaliste Deutschland ist aber ein Verein, ein regionaler Verein in Erlangen, der den Namen hat und der in Zusammenhang stand mit der Klimaliste als Partei, wo es aber Streitigkeiten gab. Und dieser Verein ist nicht für diese Kooperation. Der Bundesvorstand, der Landesvorstand und die Mitglieder in NRW sind aber für die Kooperation. Und deswegen ist das Signal da ganz klar, unabhängig davon, ob das jetzt ein einzelner Twitter-Account anders sieht.
Ah, wir haben schon die erste Rückmeldung aus der Zuschauerinnenschaft, und zwar von Michaela. Die schreibt, immer mehr Ganztag macht mir meine Musikschule kaputt. Ich kann schon jetzt erst ab 17 Uhr richtig loslegen und dann geht es mitunter bis kurz vor 21 Uhr. Und sie kann halt heute auch nur zugucken um 19 Uhr, weil beweglicher Ferientag nach den Zeugnissen ist. Wie sieht denn das aus? Habt ihr das auch berücksichtigt beim Wahlprogramm, dass ja auch sowas wie musische Bildung, kulturelle Bildung und so weiter wichtig ist für die Kinder? Oder sollen die da bis 17 Uhr nur pauken?
Nee, der Ganztag, und das ist ja heute eines der Probleme, setzt ja vor allem darauf, dass da extrem viel Unterricht stattfindet und sozusagen Hausaufgaben gemacht wird. Es fehlen aber auch die kulturellen Angebote und der Zugang zu Musik. Und das wollen wir darin integrieren. Wir möchten also, dass in den Ganztagsschulen Angebote sind, dass Kinder ein Instrument lernen können, dass es gefördert wird, dass sie auch Tanz lernen können, dass sie Sport machen können. Also es ist kein Ausfall sozusagen, sondern es wird über die Schulen in Kooperation mit Musikerinnen und Musikern, Musiklehrerinnen und Musiklehrern, Sportvereinen sozusagen angeboten, dass Kinder den Zugang erhalten zu Kunst, Kultur und Sport. Und das erweitert ja sozusagen das Angebot, was Kinder haben, und sorgt auch dafür, dass Kinder, denen es finanziell vielleicht nicht möglich ist, an einer Musikschule Unterricht zu nehmen, den Zugang erhalten. Und das soll aber von staatlicher Seite oder von Landesseite in diesem Fall mitorganisiert werden, dass es diese Angebote gibt. Und da wird natürlich dann auch die vielen Angebote von Musikschulen müssten da in Anspruch genommen werden, weil die Musiklehrerinnen
und Musiklehrer. Das heißt also, Michaela könnte dann für ihre private Musikschule einen Kooperationsvertrag mit dem Schulträger, also damit mit der Stadt Emstetten zum Beispiel, abschließen und dann ihren Unterricht direkt in den Ganztagsbereichen der Schule machen und könnte damit vielleicht auch sogar mehr Kinder erreichen als nur die, deren Eltern sich das jetzt auch leisten können. Das wäre doch vielleicht sogar eine Win-Win-Situation. Und dann hat sie noch eine Frage zur Außenpolitik. Wird die Anti-Russland-Hetze und die Verweigerung der Betriebserlaubnis für Nord Stream 2 auch ein Thema bei der Wahl? Mir macht das Angst, wie ein Krieg durch Russland geradezu herbeigeredet wird.
Außenpolitik ist natürlich jetzt kein primäres Thema der Landespolitik und der Landtagswahl in NRW. Aber für uns ist als Partei klar, wir stellen uns da jeder Form von Kriegstreiberei entgegen. Unsere Rolle und eigentlich auch die Rolle, die wir uns von Deutschland wünschen würden, ist die der Diplomatie. Dass die Bundesregierung Position bezieht, und zwar auf Seiten des Friedens, dass sie zur Aushöhlung zwischen der Ukraine und Russland beiträgt, dass sie abrüstet, sowohl in Worten als auch in Taten, und dass wir nicht Waffen schicken, sondern Menschen, die vor Ort Frieden und Konflikte bewältigen können, dass man hilft, Hürden und Barrieren zwischen beiden Ländern abzubauen und nicht, dass man sich Statements, wie sie teilweise auch aus Großbritannien in den letzten Tagen gekommen sind, anschließt. Also wir ziehen da klar Position gegen jegliche Eskalationspolitik und setzen uns ein für eine Abrüstung auf allen Seiten und für eine diplomatische Lösung des Konfliktes.
Das hat natürlich auch konkrete Auswirkungen auf NRW. Also es gibt ja auch friedenspolitische Dinge, die man auf Landesebene auf den Weg bringen kann. Wenn wir zum Beispiel mal gucken, was in den Schulen unterrichtet wird, dass da eben Friedenspädagogik gefördert wird und statt irgendwie Nachwuchswerbung durch die Bundeswehr, dass beispielsweise an den Hochschulen, dass die Hochschulen nicht mehr darauf angewiesen sind, mit der Rüstungsindustrie zu kooperieren, mit dem Militär zu kooperieren, um da Drittmittel einzuwerben, sondern dass es eine klare Zivilklausel, also eine Selbstverpflichtung auf Lernen zugunsten des Friedens gibt. Also da gibt es ja viele, viele Bereiche und NRW ist ja auch ein wichtiger Rüstungsstandort. Da müssen wir uns auch mit beschäftigen. Ich sage nur mal Rheinmetall, großer Konzern mit Sitz in Düsseldorf, einer der umsatzstärksten Rüstungskonzerne, die es in Deutschland gibt. Aber natürlich geht es da auch um Arbeitsplätze und deswegen müssen wir uns darum kümmern, dass alternative Produktion aufgebaut wird und gefördert wird. Denn Rheinmetall beispielsweise lebt zum erheblichen Teil von Rüstungsexporten und das wollen wir als Linke ja beenden. Und dann müssen wir aber eben auch dazu beitragen, dass da andere sinnvolle Dinge produziert werden können. Das ist ja, der Bedarf ist ja riesig im Zuge der Energiewende und Verkehrswende und so. Ich meine, wer Panzer baut, der kann erst recht Straßenbahnen, U-Bahnen und Elektrobusse bauen. Das ist, liegt ja auf der Hand. Oder wer Gewehre baut, kann auch Geräte bauen, die man braucht, um Häuser energetisch zu sanieren. Das muss halt entsprechend auf den Weg gebracht werden, solange eben die Produktion von Mordinstrumenten noch lukrativer ist für die Eigentümer und die Aktionäre als alles andere, wird das aber nicht passieren. Ja, kommen wir noch mal ein bisschen zurück zur genuinen NRW-Politik. Wir haben ja mit Caro Butterwegge auch eine Spitzenkandidatin, die sich ganz besonders gegen Kinderarmut stark macht und dafür einsetzt, dass eben kein Kind in Armut aufwachsen muss. Und das ist ja in NRW wirklich ein riesiges Problem. Also insbesondere das Ruhrgebiet ist ja der Hotspot für Kinderarmut in Deutschland. Und überall da, wo viele arme Kinder wohnen, also speziell im nördlichen Ruhrgebiet, gibt es dann auch entsprechend wenig soziale Infrastruktur. Also da sind die Schulen schlechter, die Kindergärten schlechter, die die Straßen voller. Und was habt ihr so für Ideen für Kinder und Jugendliche speziell?
Zum einen, also ich wohne ja im Essener Norden und hier leben mehr als, also 40% der Kinder und mehr leben teilweise in Armut. Das wirkt sich ja ganz konkret aus. Teilweise fehlt es an Essen, was die Kinder mit zur Schule nehmen, an Schulmaterialien. Mit der Corona-Krise, als die Laptops noch nicht da waren, hat man die Unterschiede signifikant gemerkt zwischen den verschiedenen Schulen in den Stadtteilen. Also in den wohlhabenden Stadtteilen gab es Tablets, Laptops und so für die Kinder. In den armen Stadtteilen war es bei viel weniger der Fall. Wir sagen daher, es muss zum einen kostenloses Mittagessen in Schulen und Betrieben geben für Kinder und Jugendliche. Also wenn Jugendliche eine Ausbildung machen, muss auch da kostenloses Mittagessen sein geben. Oder in Fortbildungsmaßnahmen, auch das ist ja eine Situation, in der viele Jugendliche stecken. Dass das möglich ist, gerade in Schulen, zeigt dir das Land Berlin. Die haben ja kostenloses Mittagessen für Kinder in Schulen eingeführt. Wir sagen aber auch, es braucht ein kostenloses Ticket, damit auch die Bewegungsfreiheit nicht eingeschränkt wird von Kindern. Also wenn Eltern sich kein Ticket leisten können, dann können die Kinder natürlich auch nicht woanders hin. Sie können sich nicht, sind nicht mobil, sie können, sind eingeschränkt in der Partizipation an der Gesellschaft. Wir sagen aber auch, dass gerade da, wo sozusagen der Anteil an Kindern in Armut extrem hoch ist, dass besonders da investiert werden muss. Es kann nicht wie die Lottofee irgendwie ein bisschen gezogen und jedes Projekt hat die gleiche Chance, sondern es muss eine Priorisierung geben auf die Gebiete mit extrem hohen Armutszahlen, auf die Stadtteile. Und die gibt es ja im Ruhrgebiet stärker als anderswo, aber auch abseits des Ruhrgebiets haben wir ja Stadtteile, Bezirke, die hohe Zahlen von Kinderarmut haben. Da muss besonders rein investiert werden. Da ist es besonders wichtig, dass die Kinder den Zugang erhalten zu Kunst, Musik, Sport, dass die Bildungsungleichheit abgebaut wird. Was wir aber auch sagen, ist, Und das ist ganz konkret jetzt in diesem Winter mit den explodierenden Gas- und Heizkosten. Wir müssen aufhören, also welches Kind soll sich in der Schule konzentrieren können, wenn die Heizung ausgestellt wird, wird man sich die Heizung nicht mehr leisten können. Also NRW muss Energiesperren verbieten. Also es wird ja immer dramatischer. Schulmaterial muss kostenlos sein. Es darf nicht mehr am Geldbeutel der Eltern hängen. Und wir müssen auch Druck dafür machen, dass als Land NRW, als größtes Bundesland, dass es eine wirklich Kindergrundsicherung gibt, die dafür sorgt, dass kein Kind in Armut lebt. Und mit diesen ersten Schritten ist natürlich Kinderarmut noch nicht beseitigt, aber man würde das Leben vieler Kinder schon mal ein gutes Stück besser machen. Und ich glaube auch, dass wir dafür sorgen müssen, dass es auch zum Beispiel Ausbildung und Arbeitsplatzangebote viel stärker gibt in den Städten oder in den Regionen. Wir haben ja eine sehr ungleiche Verteilung. Es gibt Gebiete in NRW, da gibt es zu viele Ausbildungsplätze.
Ja, also hier suchen viele Betriebe echt händeringend nach Azubis. Also könntest du, sag ich mal, sofort anfangen. Das Problem ist nur, wenn jetzt jemand aus Essen oder so sich hier bewerben würde, wo soll denn der wohnen? Ja. Also von der Ausbildungsvergütung kannst du dir keine Wohnung leisten. Dann sind die ja häufig noch nicht mal 18, wenn die Schule fertig haben. Das heißt, die haben auch kein Auto. Dann kommt noch das Problem hinzu, wie man hier im ländlichen Raum überhaupt von seinem Wohnort zu seinem Arbeits- oder Ausbildungsplatz kommt. Also wenn du morgens um 6 die Frühschicht anfängst oder bei den Bäckern und Konditoren auch schon mal irgendwie um 4:30 oder so, dann stehst du, hier gibt es keinen Bus, gibt nichts, dann kommst du da einfach nicht hin. Und das ist wirklich ein Problem, was wir haben, wo wir halt irgendwie gucken müssen, wie man erstens die Jugendlichen zu den Ausbildungsplätzen kriegt, also sagen wir Stichwort Wohnheime oder Ausbau von Nahverkehr, sodass man eben da auch zur Arbeit mitfahren kann. Und zum anderen eben, wie man die Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze auch zu den Kids ins Ruhrgebiet wieder kriegt.
Ja, also zum einen bräuchte es auf jeden Fall ein kostenloses Azubi-Ticket. Das ist so teuer, da gerade bei den Ausbildungen, wo man wenig verdient, ist es extrem schwierig, das zu bezahlen. Also deswegen muss es kostenlos sein, aber es muss auch Initiativen geben, dass es in Bereichen, wo es viele Ausbildungsplätze gibt, also es ist ja, im Münsterland gibt es ja mehr Ausbildungsplätze als Auszubildende. Das ist im Siegerland und in Ostwestfalen teilweise auch so. Im Ruhrgebiet ist es genau andersrum. Und dass man sagt, man schafft dort Wohnheime auf dem Land, wie es auch Studierendenwohnheime gibt, um den Zugang zur Ausbildung zu ermöglichen. Das ist der eine Schritt. Der andere ist aber auch...
Wäre übrigens auch cool, damit wir hier nicht immer älter werden, sondern dass wir auch mal ein bisschen junges, frisches Blut hierher bekommen und auch für junge Familien weiter attraktiv sind.
Ja, auf jeden Fall. Also es wird ja auch helfen, dass man sozusagen die Attraktivität von Städten nochmal erhöht, sozusagen, wenn man zeigt, es gibt, die Menschen ziehen wieder hier hin. Auch das ist ja sorgt ja für ein Wohlfühlgefühl sozusagen. Und das andere ist, Betriebe ab einer bestimmten Größe müssen ausbilden. Also wer nicht ausbildet, muss dafür zahlen, dass andere Betriebe ausbilden. Da verweigert sich ja die Regierung standhaft jeder Lösung. Genau. Man setzt da nur auf Anreize, aber es braucht Ausbildungsplatzgarantie. So. Mhm. Und wer der Meinung ist, nicht ausbilden zu wollen, der muss halt zahlen. Damit müssen Unternehmen unterstützt werden, die sich vielleicht eine Ausbildung alleine nicht leisten können, aber gerne ausbilden würden.
Ja, genau, weil das ist ja auch so eine Räuberei, ne? Dass dann irgendwie die Betriebe sich zurücklehnen und dann aber so am Ende des Ausbildungsjahres mit Headhuntern die besten Azubis wegfischen. Das darf auch nicht sein, weil das natürlich die Betriebe, die sich viel Mühe geben, eine vernünftige Ausbildung zu machen, die Leute den Leuten dann wieder wegnimmt. So, wir haben schon wieder ganz viel Diskussionsbedarf hier in der Pipeline. Einmal Helmi zur Pflege. Was könntet ihr tun, um die Situation der Pflegekräfte in Klinik und Altenheim zu verbessern? Wie können neue Pflegekräfte für den Beruf gewonnen werden? Ich fürchte, dass nach der Pandemie noch mehr Pflegekräfte den Beruf verlassen. Stellt sich dann nicht mehr die Frage nach der Anzahl der Betten in den Kliniken, sondern eher, wie viel überhaupt noch betrieben werden können? Und dann fragt sie noch, wie kann die Versorgung ambulanter Pfleger gesichert werden? Schon jetzt ist es schwer, eine Pflegekraft zu bekommen. Nicht alle Angehörigen können Pflege übernehmen. Ja, da kann ich auch erstmal berichten von Samstag. Ich war nämlich Samstag nicht auf der Landesvertreterversammlung, sondern stattdessen in Düsseldorf bei der Demo des Pflegebündnisses unter dem Motto mehr Pflegekräfte statt Pflegekammer. Das ist ja so ein Lieblingsprojekt von Herrn Laumann und der FDP und auch den Grünen, die Pflegekammer zu etablieren, wo alle Pflegekräfte dann Zwangsmitglieder werden müssen und die dann sozusagen so ähnlich wie das die Ärzte, Architekten oder Handwerkskammern tun, auch Ausbildungsstandards festlegt oder und Qualität überprüft und Fortbildungsstandards setzt, wo die ganz viele Pflegekräfte sagen, Moment, das ist jetzt gar nicht das Problem, wird keine starke Interessenvertretung für uns, die wir als Beschäftigte in der Pflege arbeiten, sondern das ist eher wieder so ein Ding, wo dann Funktionsstellen für PflegedirektorInnen und PflegewissenschaftlerInnen geschaffen werden. Und die wir am Bett stehen, müssen das nicht nur finanzieren, sondern wir werden dann auch noch kontrolliert und wir müssen sozusagen möglicherweise dann auch noch Fortbildungen in unserer Freizeit machen und die selber bezahlen, obwohl es eigentlich Aufgabe unseres Arbeitgebers wäre, weil wir ja überhaupt nicht, also wir haben ja die Bedingungen, unter denen wir arbeiten müssen, gar nicht in der Hand. Die werden uns ja vorgesetzt von dem Unternehmen, also von der Klinik, von dem Pflegeheim, von dem Pflegedienst, für den wir arbeiten. Das ist die Stelle, wo diese Bedingungen geschaffen werden und wir müssen uns dann dafür rechtfertigen, dass wir Bedingungen vorfinden, die eigentlich gar nicht angemessen sind, weil sie nicht genug ausgestattet sind mit Personal, weil wir nicht genug Zeit haben, wirklich qualitativ hochwertig zu pflegen. Also die Leute sind wirklich geladen und die Proteste haben ja schon was bewirkt. Also es ist jetzt, man hat vorher irgendwie 1.000 und ein paar kaputte Pflegekräfte mal befragt mit manipulativen Fragen, ob sie denn eine Pflegekammer als Interessenvertretung haben wollen und so weiter. Da hat es dann irgendwie eine Mehrheit in dieser Abstimmung gegeben. Die Pflegekräfte sagen, wir wollen aber eine Urabstimmung. Alle sollen darüber abstimmen, ob die Pflegekammer geschaffen wird. Und zumindest haben sie es geschafft, dass sich die Landesregierung, CDU, FDP mit Herrn Laumann jetzt erstmal Zeit erkauft haben, ganz viele Millionen Euro in die Hand genommen haben, hier irgendwie 35 Millionen Euro, um der Pflegekammer am Start zu ermöglichen, sich aufzubauen, ohne Mitgliedsbeiträge zu verlangen. Also das heißt, offensichtlich haben Sie erkannt, dass die Akzeptanz für dieses Konstrukt Pflegekammer so gering ist bei den Leuten, dass Sie gesagt haben, okay, also fragen wollen wir Sie nicht, wir lassen Sie auch erstmal nicht bezahlen, wir schaffen dann jetzt Fakten und irgendwann kommt dann erst nach der Landtagswahl das dicke Ende. Und das finde ich echt unredlich und die Leute waren auch ziemlich sauer, muss ich sagen. Das ist so der eine Punkt. Ja, was können wir sonst noch tun, um die Lage der Pflegekräfte zu verbessern? Jules, hast du eine Idee? Habt ihr
Wir
was im
brauchen
Wahlprogramm? Haben wir was im Wahlprogramm?
natürlich zum einen gesetzliche Personalbemessungsgrenzen. Also, wenn man sich die Zahlen anschaut und vergleicht, sehen wir ja, dass in Deutschland auf eine Pflegekraft teilweise doppelt so viele zu pflegende Personen kommen, wie das in unseren Nachbarländern der Fall ist. Dass bei dem Stress und dem zunehmenden Druck dann immer mehr Menschen aus der Pflege auch in andere Berufszweige gehen, ist ja nicht verwunderlich. Das heißt, man braucht da ja gesetzliche Regelungen, die vorschreiben, wie hoch der Anteil oder wie die Verteilung ist von Pflegekräften zu Pflegenden. Darüber hinaus muss man den Tarifvertrag für alle Krankenhäuser anwenden. Also in den Krankenhäusern, gerade in den, ja, in denjenigen, die nicht kommunal oder in großen Konzernen oder Ähnlichen sind. Sind die Tarifverträge teilweise nicht angewendet. Das heißt, man hat auch eine starke Lohnspirale sozusagen nach unten. Umso kleiner oder umso ja, weniger organisiert man in den Kliniken hat. Wir wollen auch, dass die notwendigen Investitionen, also wir haben ja einen Stau von 1,5 Milliarden Investitionen jährlich, die müssen vom Land gesichert sein. Also wenn die Arbeitsbedingungen schlecht sind, der Stress nicht da ist und die Löhne nicht da sind, gibt es selbst für diejenigen, die vom Herzen gerne pflegen, natürlich viele Zweifel, ob das sinnvoll ist. Das heißt, die Investitionen müssen vom Land getätigt werden. Und es braucht auch eine Hochgruppierung. Also ein einmaliger Pflegebonus ist zwar nett jetzt in der Krise, also die Regierung möchte den natürlich nicht mehr, möchte den auch nicht mehr für alle Pflegekräfte zahlen, sondern nur für eine bestimmte Gruppe. Aber eigentlich braucht es insgesamt deutlich mehr Gehalt.
Ja, 500 Euro mindestens, sagen wir als Linke.
Ja.
Und das Land muss vor allem seinen Investitionspflichten gegenüber den Krankenhäusern nachkommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich finde, wir müssen, um nochmal zur zweiten Frage von Helmi zu kommen, wir müssen auch im Bereich der Altenpflege wieder mehr in öffentliche Hand übernehmen. Also ich glaube, dass der große, große Fehler dabei war, das alles als privater Markt aufzubauen. Und da hast du jetzt so eine Struktur von privaten Pflegediensten, wo es sehr, sehr schwierig ist, die Beschäftigten zu organisieren gewerkschaftlich, wo es sehr, sehr schwierig ist, auch einen Arbeitskampf zu führen und wo deswegen auch die Gehälter überhaupt nicht mit der Krankenpflege aufschließen, obwohl wir ja jetzt inzwischen die Ausbildung vereinheitlicht haben und diese ganzen Versprechungen sind überhaupt nicht zu halten. Und viele Pflegekräfte in der Langzeitpflege, in der Altenpflege verdienen noch viel weniger als die in den Krankenhäusern. Und da sehe ich nochmal ein ganz, ganz großes Problem. Also da muss wirklich investiert werden. Da müssen wir auch auf der Bundesebene dran gehen, dass wir endlich Schritte zu einer Pflegevollversicherung machen, damit eben nicht jede Steigerung bei den Löhnen dann gleich wieder auf die Zuzahlungen der Menschen mit Pflegebedarf geht. Also das ist so eine Abwärtsspirale, da müssen wir unbedingt rauskommen. Ich habe hier noch einen interessanten Punkt von Katrin. Wichtig im ländlichen Raum ist die Abschaffung der KAG-Maßnahmen, also der kommunalen Ausbaugebühren. So, also das ist, glaube ich, nicht nur... Nicht, das sind diese Vulgo-Straßenbaubeiträge genannt. Aber die Frage ist ja, wie soll denn dann eine Finanzierung der Straßeninstandhaltung stattdessen aussehen? Haben wir dazu was im Wahlprogramm?
Hast du das? Ja, wir fordern ja die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Die trifft ja auch, also im ländlichen Raum, gerade wo Leute über Eigenheime verfügen, noch mal mehr Menschen. Aber in allen Teilen des Landes trifft sie ja Menschen, die sich vielleicht mal aus... nach jahrzehntelanger harter Arbeit irgendwie eine Eigentumswohnung oder irgendwas oder ein Haus gekauft haben. Und die dann aber so, also ein Straßenumbau ist ja auch einfach extrem teuer. Die Menschen können das teilweise gar nicht tragen, wenn sie noch an den Krediten für ihre Wohnung oder ihr Haus dran sind. Das muss über die Steuern geregelt werden. Und man sieht ja auch, also, dass es immer mehr Länder gibt, die abschaffen. Hm. Und das liegt daran, also wir würden ja auch nicht auf die Idee kommen, zu sagen, wir beteiligen uns an den Kosten für die Wasserleitung, die wir alle zu Hause haben. Die Straßen sind genauso allgemeiner Teil oder Teil der staatlichen Infrastruktur, wie es Wasser- und Stromleitungen sind, wie es Schulen sind. Und das muss über Steuern geregelt werden und nicht über Straßenausbaubeiträge, die dann diejenigen treffen, die sich mit ja, viel Mühe und harter Arbeit eine Wohnung oder ein Haus gekauft haben.
Ja, hier gibt es teilweise Leute, die sich dagegen wehren, dass der Seitenstreifen vor ihrem Haus zu einem Fußgängerweg ausgebaut wird, wo man dann auch irgendwie mit dem Rollator vernünftig laufen kann und auch bei Regen vernünftig laufen könnte, weil die halt einfach sagen, ich kann mir das gar nicht leisten. Also wenn die das hier aufwerten, ich habe die Hypothek noch am Laufen oder ich bin jetzt in Rente, ich kriege auch keine neue Hypothek mehr. So, das bringt die Leute echt in Schwierigkeiten und da nützt es dann auch nichts, dass die Städte dann sagen, ja gut, dann kannst du geben wir dir halt das als Darlehen oder kannst es abstottern oder so, wo nichts ist, da ist einfach nichts. Ne? Und das hast du schon ganz richtig beschrieben, also manchmal, wenn Leute aus den Großstädten so zu uns kommen, dann denken die immer, boah, seid ihr alle super reich, aber wenn man mal ein bisschen genauer hinguckt, sieht man schon, dass viele Eigenheime auch dringend mal neue Fenster bräuchten oder ein neues Dach oder auch nur irgendwie einen frischen Anstrich und so weiter und so fort. Hier leben ja sehr, sehr viele im Eigenheim oder so, dass, und das kann den Leuten wirklich teilweise das Genick brechen. Aber wichtig ist halt auch die Frage, wie das dann zu finanzieren ist. Wir schlagen ja vor, dass die Gewerbesteuer zu einer Gemeindewirtschaftssteuer ausgebaut werden soll. Das war jetzt nur, hatte ich neulich auch so eine Geschichte, da sprach mich eine Frau an, die hier als Handwerkerin arbeitet und die sagte, dass ich finde es vollkommen unfair, dass ich hier Gewerbesteuer zahle und die Riesenrechtsanwaltspraxis da, die super Umsatz macht, zahlt überhaupt keinen Pfennig in die Stadtkasse, obwohl die genauso wie ich davon profitieren, dass es hier gute Schulen gibt, dass es hier ein ausgebautes Straßennetz gibt, dass es hier die ganze Infrastruktur funktioniert. Und wir wollen eben auch diejenigen, die jetzt nicht gewerblich, aber doch eben unternehmerisch tätig sind, einbeziehen in die Kommunalfinanzen. Und das wäre wirklich eine Lösung, weil das wirklich auch als Ungerechtigkeit empfunden wird.
Ja, und man darf auch nicht diese Sonderregelung für die ganz großen Unternehmen, die es ja auch immer mal wieder gibt, die müssen natürlich auch ein Ende finden. Es kann nicht sein, dass der kleine Handwerksbetrieb zahlt, während sich die Städte quasi dahin, darum prügeln, wo Amazon hinkommt, die dann aber mit Ausnahmeregel über Ausnahmeregel locken, damit die immer weniger zahlen. Also auch das wäre ja ein Teil dessen, wie man dazu beiträgt.
So. Ach, Michaela, das ist ja das auch ein wichtiges Aufregethema. Das nervt mich wirklich auch schon seit jetzt zwei Wintern. Michaela schreibt, sie macht ehrenamtlich an der Hauptschule eine Musik-AG und da sitzen wir immer noch mit offenen Fenstern, die Kinder in dicken Jacken. So kann man auch nicht arbeiten. Warum gibt es keine Luftfilteranlagen für die Klassenräume? Ja, das ist wirklich ein großes Politikversagen, was wir da beobachten, und zwar von Landes- und Bundesregierung. Wir haben jetzt den zweiten Pandemiewinter hinter uns, wo die Kinder mit Steppjacke und Handschuhen in der Klasse sitzen. Und dann sollen wir mal einer erklären, wie soll man da Blockflöte lernen?
Wir haben ja, also NRW ist da ja in der vorteilhaftesten Situation, wahrscheinlich eine der inkompetentesten Bildungsministerinnen der gesamten Bundesrepublik zu haben. Also wir haben ja jetzt inzwischen mal nicht nur offene Fenster, sondern auch nicht mal mehr PCR-Tests, um Kinder zu testen. Und ehrlicherweise muss man auch sagen, dass die Angebote und das Geld für die Schulen viel zu spät kamen. Das in einer Situation, man hat auch nicht vorsorglich irgendwie versucht umzustellen, dass mehr Luftfilteranlagen produziert werden. Es war ja absehbar, dass die gebraucht werden, wenn die Gelder da sind. Jetzt gibt es einen Mangel, die Preise steigen. Das macht es für die Schulen noch schwieriger, weil die Budgets ja auch begrenzt sind. Und da muss das Land, wenn es schon nicht dafür sorgt oder mit Unternehmen spricht, dass es eine Umstellung der Produktion gibt, wie Katrin das zum Beispiel bei der Rüstungsindustrie mal angedeutet hat, dann müssen wir wenigstens dafür sorgen, dass die Schulen ausreichend Geld haben, um wirklich auch alle Räume mit Luftfilteranlagen auszustatten. Und das Geld ist da. Also die Hilfen des Bundes sind einfach auch nur falsch verteilt. Also
ja, ich meine, das ist absurd. Du darfst Luftfilter nur anschaffen für Räume, in denen du die Fenster nicht öffnen kannst.
Ja? Das ist aber auch also NRW-Spezifikum.
Ja, das ist so eine Regelung, wo man denkt, okay, das kann man machen auf Gran Canaria, ja, wo es den ganzen Winter auch schön warm ist. Aber in Nordrhein-Westfalen, in einem Land, wo es im Winter auch mal richtig kalt wird. Neulich von einer Mutter gehört, deren Grundschulkind mit einem total aufgelösten Heft nach Hause gekommen ist, weil der sitzt nämlich am Fenster und an dem Tag hat es so ein bisschen waagerecht geregnet, aber das Fenster musste natürlich trotzdem offen bleiben. Also so kann man nicht vernünftig lernen. Das ist wirklich eine Katastrophe und das ist wirklich, also das, ja, ich glaube, eine der unfähigsten Bildungsministerinnen, das trifft es auf jeden Fall. Ich glaube, man sollte die FDP in viele Politikbereiche nicht ranlassen, aber was Bildungspolitik angeht, haben die sich hier in NRW vollständig wirklich zum Gemüse gemacht.
Ne? Ja, und es gibt ja auch immer mehr Schulen, die protestieren gegen diese Maßnahmen. Also wenn Direktoren und Direktorinnen Brandbriefe an die Landesregierung schreiben, weil es nicht mehr funktioniert, wenn Schülerinnenvertretungen sagen, wir müssen überlegen, ob wir einen Schülerstreik machen, weil wir so nicht lernen können, weil wir so nicht am Unterricht partizipieren können. Und gleichzeitig gibt es ja ein Verbot, dass man zumindest den Schulen offen lässt, welches Unterrichtsmodell sie machen. Dann hat das nur einen Grund, und zwar, dass die FDP alles tun will, damit Eltern im Zweifel arbeiten können, statt dafür zu sorgen, dass Schülerinnen und Schüler irgendwie auch lernen, weil der Wirtschaft oder den Interessen der Wirtschaft wird da auch überraschenderweise für die FDP alles untergeordnet.
Das haben wir sowieso in der Pandemie häufig erlebt, dass den, Interessen der, dass den Interessen der Wirtschaft alles andere geopfert wurde. Kultur, Freizeit, Sport, Bildung. Also alles, was das Leben irgendwie schön und wertvoll macht, musste eingestellt werden, nur damit im Großraumbüro und in der Werkshalle die Leute wieder Schulter an Schulter sitzen können, weil wir wissen ja, dass Coronavirus, also wir haben ja viele Unsicherheiten über das Coronavirus, aber eins, was alle Regierenden immer ganz genau wissen, am Arbeitsplatz steckt man sich eigentlich nicht an.
Ne? Nee, ist ja auch.
Jedenfalls nicht, solange da noch für den Export gearbeitet wird.
Also es ist ja auch vollkommen logisch, dass das Amazon-Liefercenter mit, wo am Anfang ja teilweise keine Masken getragen werden konnten, sicherer ist als der Spielplatz draußen, ja, an der frischen Luft. Draußen. Mhm. Das beweist ja quasi jede Studie dazu. Aber das, man hat Prioritäten gesetzt und die lagen halt eben nicht bei Kindern, die lagen nicht bei Jugendlichen, die lagen auch nicht bei den, bei irgendwas, was Spaß macht, sondern sie lagen einfach bei Profit der Unternehmen. Und ja, unsere Bildungsministerin verkörpert das auf tragische Weise, muss man sagen. Also die Inzidenzen in Schulen sind wir, oder bei Schulkindern sind wir je nach Kreis bis zu 10-mal so hoch wie im Schnitt des Kreises.
Ja, und das ist ja auch total unlogisch und total irre, weil wenn du überlegst, wenn du, sag ich mal, gezielt sagen würdest, wir machen jetzt ab einem gewissen Punkt, ermöglichen wir wieder Distanzunterricht, dann kannst du wenigstens nochmal alle Kinder mitnehmen. Aber jetzt haben wir ja teilweise die Situation, da sitzt 3/4 einer Klasse in Quarantäne. Und nur noch das Viertel, was in den Unterricht gehen kann, wird überhaupt beschult, weil es für die anderen gar kein Alternativangebot mehr gibt. Und das ist dann auch wieder so eine Geschichte, wo man eben die Fehler der Vergangenheit merkt, also dass es insgesamt zu wenig Personal an Schulen gibt, dass es keine vernünftigen Konzepte gab, wie man auch Distanzunterricht machen kann, dass die auch in den 2 Jahren nicht entwickelt worden sind, es sei denn durch besonderes Engagement einzelner Lehrerinnen und Lehrer, aber nur irgendwie sehr rudimentär unterstützt vom Land. Und das merkt man halt jetzt alles. Das fällt uns dann auf die Füße, wenn halt in den Schulen die digitale Ausstattung und das Funktionieren davon abhängt, dass zufällig irgendein Lehrer oder ein Elternvertreter oder eine Schülerin aus der Oberstufe sich ehrenamtlich damit ein bisschen beschäftigt und sich darum kümmert, dann ist das keine gute, dann kann es auch auf Dauer nicht funktionieren, ist ja klar. Ne? Und zu wenig Personal fällt uns eben da in all diesen Bereichen auf die Füße. So, da habe ich noch eine Frage von Helmi zur Gesundheitspolitik. Die Pflegebemessungsgrenze ist unbedingt nötig, aber wie kann man Menschen dazu bewegen, in die Pflege zu gehen? Um mehr Geld geht es den meisten gar nicht. Mehr Köpfe werden dringend gebraucht. Ja, Helmi, genau das. Aber wir brauchen sozusagen diese Bemessungsgrenzen oder die Vorschriften, was minimale Personalbemessung ist, um überhaupt Leute wieder ansprechen zu können. Also Katharina Wesenack hat das am Samstag in Düsseldorf sehr deutlich gesagt, den 200.000 offenen Stellen stehen 200 examinierte Pflegekräfte gegenüber. Also wir reden jetzt über Krankenhäuser und Altenpflege gemeinsam, stehen 200.000 examinierte Pflegekräfte gegenüber, die in den letzten Jahren aus dem Beruf gegangen sind. Und die kannst du teilweise zumindest wieder zurückbekommen, aber nur dann, wenn du ihnen zusichern kannst, dass die Gründe nicht mehr, also die Ursachen, warum sie aus dem Beruf gegangen sind, dass die abgestellt werden. Und dafür muss man eben deutlich machen, dass Arbeitszeit wieder planbar wird, dass es wieder einen Puffer gibt für Notsituationen, also beispielsweise, wenn auf der Station 1-2 Leute krank werden, dass dann die anderen das auffangen können, ohne dass sie selber über ihre Grenzen immer gehen müssen. Also das wäre sozusagen die einzige Möglichkeit, glaube ich, wie man die wieder zurückgewinnen kann. Und dann kann man natürlich auch über Rückkehrprämien und alles sprechen oder über mehr Teilzeitmöglichkeiten, über mehr bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, vielleicht durch eigens an den Krankenhäusern angebundene Kitas und so. Da ist ja schon einiges passiert. Aber ich glaube, letzten Endes geht es vor allem darum, dass man sich da nicht mehr kaputt macht. Und eine Möglichkeit wäre auch zu sagen, normal, also volles Arbeitszeitkonto ist hier schon mit 35 Stunden erreicht, aber ihr kriegt das Gleiche, wie ihr früher bei 39 oder 40 Stunden gekriegt habt. Auch das ist eine Möglichkeit, diese hohe Belastung runterzufahren, unter der ja so viele leiden. So, ach je, es geht ja hier noch lustig weiter. Ich hatte gerade gedacht, das wäre die letzte Frage. Michaela fragt, finden wir das auch absurd, dass der Genesenenstatus willkürlich auf 3 Monate verkürzt wurde? In der EU wurden 6 Monate beschlossen. Müsste dann die Entscheidung in Deutschland nicht rückgängig gemacht werden? Ja. Es ist ja wohl so, dass es Erkenntnisse gibt, dass die Leute, die von Delta genesen sind, und das sind ja die allermeisten, die jetzt genesen sind, gegen Omikron nicht so lange geschützt sind, wie sie gegen Delta geschützt gewesen wären. Was ich unmöglich fand, ist, dass das sozusagen von einem Tag auf den anderen plötzlich verkündet wurde und von einem Tag auf den anderen die Leute plötzlich den Genesenenstatus verloren haben. Das wäre im Übrigen auch nicht nötig gewesen, weil wir ja, also man hätte ja durchaus sagen können, so, wir planen diese Umstellung und alle, die diesen Genesenenstatus jetzt noch haben, kriegen jetzt 4 Wochen Zeit, um sich eine Auffrischungsimpfung zu holen und dann wieder auch erstmal safe zu sein. Und da ist auch wieder so ein Punkt, die ganze Kommunikation der Bundesregierung in Sachen Coronavirus, es funktioniert überhaupt nicht und die Landesregierung macht das auch nicht viel besser, ehrlich gesagt. Also ich finde, man muss viel, viel besser erklären, warum man auf welcher Grundlage zu welcher Entscheidung gekommen ist. Und natürlich ist sowas immer auch eine Abwägungsfrage zwischen dem, was Stand der Wissenschaft ist und der Frage, was umsetzbar ist. Nun haben wir jetzt diese Entscheidung einfach dem Paul-Ehrlich-Institut überlassen und nicht daran gedacht, da nochmal eine Notbremse einzubauen, wo man sagt, also diese Entscheidungen werden dann erst nach der oder der Zeit auch gültig, weil das Problem ist ja auch, es muss ja auch umgesetzt werden von den Leuten. Die Leute müssen sich ja auch umstellen können und sie müssen sich dann eben darauf einlassen können. Also ich fand das ehrlich gesagt wieder mal ganz schlecht gemacht, vor allem auch kommunikativ schlecht gemacht. Die Behörden müssen sich besser abstimmen. Das Gesundheitsministerium muss mit dem Paul-Ehrlich-Institut und dem Robert-Koch-Institut kommunizieren. Und dann müssen sie zum Beispiel auch dafür sorgen, dass es genug Zeitvorlauf gibt, dass die Corona-Warn-App sich entsprechend, dass sie abgedatet werden kann und so. Das ist alles ein Kuddelmuddel und das verunsichert nur die Leute. Und das führt zu ganz viel vermeidbarem Ärger. Das sollte man so auf keinen Fall machen.
Ja, das ist ja auch in Teilen, also gerade diejenigen, die sich zum Beispiel auch mit Johnson & Johnson geimpft haben, dass sie von Samstag auf Montag in NRW nicht mehr als geimpft galten. Mhm. Wenn sie einen Booster und eine Johnson & Johnson hatten, ist ja absurd. So, und die Regelung ist ja für jedes Bundesland anders. Und damit schafft man Frust, damit schafft man Unverständnis und da braucht es Übergangszeiten. Und was auch absolut nicht nachvollziehbar ist, warum im Bundestag selbst man für 6 Monate genesen ist, draußen für 3 Monate. Also die Regelungen sollten, wenn sie gelten, also die Immunität hört ja nicht an den Grenzen des Bundestags auf, sollten dann auch alle
gleich. Das kann ich dir übrigens erklären, nachdem ich heute ein 684 Seiten langes Papier durchgeblättert habe mit aktuellen Gerichtsentscheidungen zu verschiedenen Corona-Auflagen. Warum das bei uns im Bundestag zunächst mal nicht so war und wir das zunächst mal nicht angepasst haben, das hat einfach damit zu tun, dass die AfD-Fraktion gegen die Allgemeinverfügung der Präsidentin geklagt hat. Und dass völlig klar war, dass wenn sozusagen die gleichen Maßstäbe wie an die Bevölkerung angelegt werden, auch im Bundestag angelegt werden, dass die AfD dann wieder zum Verfassungsschutz, zum Verfassungsgericht rennt. Entschuldigung, danke für die Leistung. Also. Ja, also das ist halt auch so ab, Ja, das ist halt auch so absurd. Also jede Maßnahme, die gemacht wird, beklagen die. Da sind wir ja auch wieder am Anfang unseres Gesprächs. Malte Kaufmann hat ja auch schon irgendwie gesagt, er will die Bundespräsidentenwahl anfechten, nur weil er irgendwie zu sensibel ist, um sich mit einem Wattestäbchen in der Nase pulen zu lassen. Also da ist so alle Maßnahmen, die da ergriffen werden, die vor allem ja dazu dienen sollen, die Arbeitsfähigkeit des Parlaments zu sichern. Ja, denn wenn wir alle gleichzeitig in Quarantäne müssen, wer soll dann noch die Entscheidungen treffen? Also werden von der AfD beklagt und das Ergebnis dieser Klagepolitik wird dann wieder nach außen skandalisiert. Ah, der Bundestag hat ungerechtfertigte Privilegien, da gelten eben noch 6 Monate. Das ist wirklich so funktioniert Populismus aller AfD. Und da geht es überhaupt nicht darum zu fragen, ob 6 oder 3 Monate sachgerecht sind oder wie man das erklären kann, sondern es geht nur darum, unsere Verfassungsorgane und unsere Demokratie verächtlich zu machen und einen Keil zwischen der Bevölkerung und den Bundestagsabgeordneten zu treiben. Also, sag mal, den demokratischen Bundestagsabgeordneten. Und das ist wirklich eine widerliche Strategie, auf die sollte man nicht reinfallen. Natürlich bin ich auch dafür, keine Privilegien, ab Genesenstatus 3 Monate auch, was auch im Bundestag. Aber man kann sich darauf verlassen, sobald das in Kraft gesetzt wird, steht die AfD wieder beim Bundesverfassungsgericht und klagt dagegen. Okay, das kostet ihr Geld, wenn sie da Rechtsanwälte mit beschäftigen, aber auch letzten Endes unser Steuergeld, weil davon wird das ja alles bezahlt. Und von daher lieber noch mal dreimal länger drüber nachdenken, bevor man dann eben die Allgemeinverfügung im Bundestag auch anpasst. Und das machen wir dann, wenn der Bundespräsident gewählt ist und wieder ein bisschen, sag ich mal, der Blutdruck bei den Damen und Herren auf der ganz rechten Seite wieder etwas runter ist.
Auch da sieht man ja eines der Beispiele der nicht ganz geglückten Kommunikationsstrategie unserer Bundesregierung.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das kann man auch viel offensiver sagen. Hey Leute, wir würden es sofort im Bundestag genauso machen wie draußen. Aber dann haben wir direkt wieder eine Klage am Hals und eine Unsicherheit, ob wir jetzt die nächste Abstimmung, die nächste Wahl wirklich auch sinnvoll machen können. Also von daher, ja, wir müssen nur ein bisschen Geduld haben. Dann kommt das auch. Dann habe ich noch. Kann ich jetzt wirklich nur eine Frage noch zulassen? Das ist die von Marvin. Marvin möchte wissen, warum ist es sinnvoll, Schulnoten abzuschaffen? Aber Marvin, du warst auch so eine Granate auf der Schule.
Wir haben, also wenn wir uns die Bildungssysteme im Vergleich anschauen, merken wir, dass Deutschland zu den undurchlässigsten Systemen gehört. Das liegt zum einen daran, dass man sehr kurz nur zusammen lernt, zum anderen aber eine Note sagt ja erstmal noch nicht ganz so viel aus, wo das Verbesserungspotenzial ist. Hat man sich gesteigert gegenüber vorher? Wo könnte man sich steigern? Wir sagen ja nicht, es soll gar keine, am Ende des Halbjahres oder am Ende des Jahres soll es gar keinen Text geben oder keine Erklärung, sondern es soll wie sozusagen in den ersten beiden Klassen einen schriftlichen Text geben, der beschreibt, wie sind die Entwicklungen, wo gibt es Verbesserungspotenziale. Noten dagegen erhöhen den Druck für Schülerinnen und Schüler, sorgen dafür, dass auch ausselektiert wird. Wir wollen ja auch das Sitzenbleiben abschaffen. Wir dagegen sagen, man muss herausstellen, wo etwas gut gelaufen ist und wo Verbesserungspotenzial ist. Eine 5 dagegen beschreibt kein Verbesserungspotenzial, sondern macht den Kindern Angst vorm Sitzenbleiben. Und das ist der falsche Ansatz. Man sollte nicht über Angst arbeiten, sondern da sollte Chancen aufzeigen und auch Stärken benennen.
Schulnoten sind ja auch nur, die tun ja auch nur so objektiv. Die sind ja gar nicht objektiv. Also es gibt genug Belege dafür, Studien, wo halt nachgewiesen worden ist, dass Kinder bei der gleichen Leistung für die gleiche Leistung unterschiedliche Noten bekommen, je nachdem, welche Erwartung die Lehrerinnen und Lehrer an sie haben, je nachdem, welche Ressentiments und Vorurteile, die auch vielleicht gegenüber den Kindern haben, oder einfach danach, wie das Leistungsniveau der Klasse insgesamt ist. Weil wenn du in einer Klasse bist, wo das Leistungsniveau sehr, sehr hoch ist, dann kriegst du möglicherweise eine 3 für was, was du in einer schwächeren Klasse, was da mit 1 bewertet worden wäre, und umgekehrt. Und dann es halt so, als ob das total objektiv wäre, ist es aber nicht. Und es berücksichtigt ja auch nicht die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen von Kindern. Also insofern, ich hatte ja mal so, also teilweise sehr gute Noten, teilweise sehr schlechte Noten. Nun, das hat nicht immer was darüber gesagt, wie gut meine oder wie viel ich in dem entsprechenden Jahr gelernt habe.
Ja, und das ist ja auch sehr selektiv. Also bestimmte Nachnamen, aber auch zum Beispiel im Migrationshintergrund, sorgen bei gleichen Leistungen für schlechtere Noten. Mhm. Diese Form der Diskriminierung würde man ja verändern. Also man hat es ja mal getestet, Menschen mit Namen, auch nicht migrantischen Namen, die zum Beispiel Kevin heißen oder Clean, also Namen, die eher in Deutschland verpönt sind, erhalten bei gleichen
Leistungen. Der Arbeiterklasse zugeordnet werden, ja. Und nicht den Bildungsbürgern.
Erhalten bei gleicher Leistung schlechtere Noten. Also es ist auch eine, ja, es ist in Teilen auch eine Unterschätzung, die mit diesen Noten einhergeht oder die Aussage, dass man den Kindern vielleicht weniger zutraut. Das tun natürlich nicht alle Lehrerinnen und Lehrer. Die meisten haben ja den Anspruch, Kindern das beizubringen. Aber manche Dinge ist man sich ja gar nicht so bewusst. Und wenn man da irgendwie 200 Schülerinnen und Schülern Noten geben muss, dann ist es natürlich auch ein anstrengender Prozess. Und die Lehrerinnen und Lehrer sind ja auch schon mit viel zu großen Klassen belastet.
Genau. So, und zum Ende, also einmal von Michaela. Sie findet, dass die Antworten heute total gut gewesen sind. Vielen Dank, Jules. Jetzt wollen wir dir nochmal die Gelegenheit geben, ein paar doofe Antworten zu geben. wir machen so dieses Entweder-Oder-Spiel, weil unsere Zuschauerinnen und Zuschauer dich jetzt ja auch nochmal persönlich ein bisschen kennenlernen sollten. Und mach dich mal ganz locker, dass wir jetzt hier, dass du hier schnell antworten kannst. Machen wir so zum Ende nochmal. Meer oder Berge?
Meer.
Mofa oder Auto?
Auto.
Köln oder Düsseldorf?
Köln. Also gar keine Frage.
Shisha oder Joint?
Shisha.
Oh, da musst du jetzt aber ein bisschen überlegen.
Nee, da bin ich auch sehr deutlich. Am meisten muss ich beim Mofa oder Auto nachdenken. Mofa im Sommer ist ja auch was Schönes. Oder Motorrad, aber.
Steak oder Schokolade?
Steak, ich mag keine Schokolade.
Nelson Mandela oder Mahatma Gandhi?
Mandela.
Wandern oder schwimmen?
Schwimmen.
Okay, damit haben wir jetzt auch unseren Landessprecher Jules so ein bisschen privater kennengelernt. Vielleicht wiederholen wir das mal.
Sehr gerne.
Dann lasse ich mir noch ein paar böse Fragen ausdenken. Und ich sage euch allen herzlichen Dank, die ihr heute hier wart und euch beteiligt habt und zugeschaut habt. Noch der heiße Tipp, wer keinen Bock hat, sich das ganze Video nachher auf Facebook nochmal anzugucken, habt ihr auch die Möglichkeit, euch das einfach nur als Podcast anzuhören. Auf meiner Website findet ihr den Link zu den Podcasts auf Spotify und Apple Podcast. Ich habe gehört, dass das dass viele Leute sehr, sehr gerne Podcasts hören und das machen wir jetzt halt auch immer so, damit man auch verschiedene Möglichkeiten hat. Und da findet ihr auch ganz spannende andere Podcasts aus diesen Gesprächen, die wir geführt haben. Ich will noch mal einmal den von letztes Jahr erwähnen. Letztes Jahr um diese Zeit habe ich nämlich mit Friedrich Strätmanns über die Geschichte der Berufsverbote in Deutschland gesprochen, die am 28. Januar vor 50 Jahren mit dem sogenannten radikalen Erlass gestartet sind. Also auch da durchaus könnt ihr mal durchgucken. Das ein oder andere von den Älteren wird euch vielleicht interessieren. Und ansonsten sehen wir uns in 14 Tagen wieder hier. Wir sagen euch rechtzeitig Bescheid, wen ich als Gast habe. Und ich freue mich drauf, euch alle dann wieder hier begrüßen zu dürfen. Und insbesondere bedanke ich mich natürlich bei Jules, der ein hartes Wochenende hatte und sich trotzdem heute Zeit für uns genommen hat. Wunderbar, ich wünsche dir total viel Erfolg mit unserer bunten Liste und wir schaffen das. Wir kommen in den Landtag, weil NRW braucht die Linke.
Danke für die Einladung und ich freue mich, hier gewesen zu sein und vielleicht auch bald in echt wieder in Steinfurt, wenn die Regierung noch irgendwas gegen die Pandemie unternehmen wollen.